Literaturradio Bayern. Kanal LRB.
Die Heimat meiner Gedanken. Theaterstück in 9 Szenen von Christian Kallo. Michael, ein Fotograf, hat sich auf die kleine Insel Litümir zurückgezogen. Versorgt wird er von einem Schiff, das einmal in der Woche vorbeifährt, um Nahrungsmittel und Post zu bringen. Zum Leben in der Einsamkeit hat sich Michael bewusst entschieden. Er will Abstand zu seinem bisherigen Leben. Im Lauf der Zeit merkt er aber, dass er doch gerne einen Menschen in seiner Nähe hätte. Sein Wunsch stellt sich jedoch als schwieriger heraus, als er dachte. Der Flüchtling, den er bei sich aufnehmen möchte, ist wider Erwarten ein Mann und keine Frau. Im Verlauf des Kontakts mit dem Fremden entdeckt er in sich alte, dumpfe Einstellungen, die zu überwinden ihm offensichtlich schwerer fallen, als er zunächst geglaubt hätte. Parallel zum Geschehen treiben zwei Kulturgeister, Walküre und Aisha, ihr Unwesen. Im Gegensatz zu den Akteuren schaffen sie es aber, sich näher zu kommen. Michael besitzt einen Projektor, mit dem er große Bilder an die Wände projizieren kann. Erste Szene. Wir befinden uns in einem Zimmer mit Blick durch zwei Fenster zum Meer. Die Wände dienen als Projektionsflächen. Über ein Eck hinweggespannt hängt eine Wäscheleine mit Briefen. Ein kleiner Tisch mit Blumen steht in der Mitte des Zimmers. Man hört das Meer rauschen. Michael klammert Briefe an eine Leine. In einer Ecke hockt Walküre. Sie ist für ihn, wie später auch Aisha, unsichtbar. Eine große Uhr an der Seite zeigt die jeweilige Zeit. Sie steht auf Montag 14 Uhr. Michael betrachtet einen Brief.
Die Feuchtigkeit hat das Papier völlig aufgeweicht.
Er geht ans Fenster und schaut hinaus. Walküre stellt sich neben ihn.
Rote Schaumkronen, sie kommen von Süden. Wenn der Wind von Südosten weht, sollte der Kapitän besser nichts riskieren. Warme und kalte Teile kämpfen um die Oberhand. Beruhige dich, Michael, beruhige dich. Heute ist nur Hauptprobe. Morgen ist der Tag. Was soll's? Der Kapitän ist schließlich ein umsichtiger Mann. Er weiß genau, ein Loch im Rumpf hat böse Folgen.
Walküre geht zur Seite. Michael wirft aus seinem Projektor ein Foto mit einem Boot voll Menschen an die Wand. Man hört die Geräusche der Leute.
Ich habe ja viel durch die Linse meiner Kamera eingefangen. Blumen im Haar und Pfeil in den Augen. Als Fotograf hast du alles in der Hand. Du drückst auf den Auslöser oder du lässt es. Deine Entscheidung. Allein deine Entscheidung. Ich habe mich für das Schöne entschieden. Für das Ebenmaß der Dinge, für die klare Komposition, das Licht im rechten Winkel und das Objekt so platziert, als wäre es gerade dem Jungbrunnen entsprungen.
Er deutet auf die Gruppe.
Eine von ihnen. Man darf einfach nichts überstürzen. Die Arme hat wirklich viel hinter sich. Weg von zu Hause, dann durch den heißen Sand, auf dem die blutigen Füße schneller rennen als das Herz. Dann die Enge im Boot und dann der lange Weg hierher. Du bist eine Heldin, Muhira, eine Heldin. Ein starker Körper mit einer gebrochenen Seele. Und deine Heimat ermordet. Das werden wir richten. Es wird alles wieder gut. Ich habe die Blumen gepflückt.
Walküre ist das nicht recht. Sie tut so, als wolle sie sich verkriechen. Michael schaut währenddessen einen Brief an, nimmt ihn ab und liest ihn.
Natürlich wäre hier viel Platz, mein lieber Michael. Lithymir ist leer. Doch du irrst dich. In Lithymir sind die Temperaturen keineswegs einladend für Menschen, die ein solches Klima nicht gewohnt sind. Natürlich kannst du etwas für diese Menschen tun. Es gibt genug zu essen und die Wohnungen sind geheizt. Aber was willst du der heimatlichen Kultur dieser verirrten Seelen anbieten? Doch nicht etwa deine eigene Heimat, die Edda? Dort, wo all die peitschenden Stürme, all die Nebelbänke, die unheimlichen Geschichten aus blonden Gehen gestrickt sind? Nördliche Melancholie, wohin du schaust, umgeben von einer von Geldgier getränkten Herzlosigkeit, geblendet vom Glauben an den Gott des Konsums und verbunden mit der schleichenden Gewöhnung an eine alles beherrschende Schamlosigkeit? Ist es das, was du willst? Sei ehrlich, Michael, ich kenne dich schon länger. Du machst das doch nicht, weil du eine arme Seele retten willst, sondern nur deiner Einsamkeit wegen. Wenn es anders ist, sollte es mich freuen.
Michael hängt den Brief wieder an die Leine.
Man muss sich aneinander gewöhnen. Vielleicht kommt sie morgen sogar mit dem Boot. Ich biete dir ein komfortables Leben. Ich biete mich an. Hier, in meinem Haus, das voll ist mit meinen Bildern und Illusionen. Gegen die Entwurzelung will ich ein Heilmittel sein, das die Wunden schließt. Ich biete dir mein Haus an. Klar, das Recht auf eine Bleibe musstest du dir hart erkämpfen. Aber ich, Muhira, ich will dir eine Chance geben, damit es dir leichter fällt, hineinzufinden in unser Land. Wenn du kommst, werde ich sagen, willkommen, Muhira, hier im sagenumwobenen Lithymir.
Er projiziert eine bunte Wiese in den Raum.
Fühl dich wie zu Hause. Ich heiße Michael, der Drachentöter. Ich bin ein christlicher Siegfried. Ich kann dich beschützen. Keine Angst. Ich weiß, dass du mit Männern keine guten Erfahrungen gemacht hast. Aber ich bin nicht so.
Walküre läuft etwas nervös hin und her und setzt sich dann an den Rand.
Sorge dich nicht wegen der Papiere. Die Frau von der Behörde war da. Sie ist extra hergekommen und hat alles geprüft. Sie wollte wahrscheinlich wissen, ob ich einer von diesen Männern wäre, weißt du. Aber das bin ich nicht. Das hat sie gemerkt und sie glaubt mir auch. Sie hat gesagt, du verstehst meine Sprache und das ist gut. Hier sind die Papiere. Alles ganz wichtig für deine Eingliederung. Hast du keine Papiere in diesem Land, bist du nichts. Wenn alles gut geht mit uns, und dafür werde ich sorgen, wirst du auch eine Nummer bekommen. Für immer. Dann bist du eine von uns. Und wenn ich dich mal nicht verstehe, dann schaue ich auf deinen Mund.
Walküre geht ganz nahe an ihn heran und spielt die Rolle.
Sag jetzt einfach etwas, ganz langsam.
Walküre bewegt den Mund.
Vielen Dank, dass du mich aufgenommen hast, sagst du. Ja klar, mache ich doch gerne. Ich habe Tee gekocht mit Plätzchen. Magst du ein Vanille-Schokoladentörtchen? Ich sehe, es geht alles viel zu schnell.
Michael schaltet die Projektion aus. Walküre hockt sich wieder in die Ecke.
Dein Zimmer ist übrigens oben. Du gehst erst hoch und dann links. Rechts ist das Bad. Ich schlafe unten. Schau es dir in aller Ruhe an. Ich warte hier. Mein Haus ist dein Haus, meine liebe Muhira. Komm schon, keine Angst. Geh vorsichtig nach oben und schau dir alles an. Lass dir Zeit. Der Kleiderschrank gehört dir ganz allein und auch das Bad. Hier unten ist eine Toilette mit Dusche. Mir genügt das. Dein Gepäck trage ich erst hoch, wenn du zufrieden bist. Muhira soll sich doch wohlfühlen. Nach all dem Leid, ihr Kind auf der Flucht gestorben. Und der Rest ist immer dasselbe, was Frauen angetan wird. Racheakte, um den Feind zu demütigen. Es hätte mir nichts ausgemacht, dein Kind hier unterzubringen. Überhaupt nicht. Da ist noch das Kinderbett von den Vorbesitzern. Und draußen unter dem Ahorn wäre eine Schaukel. Ich habe keine Kinder. Rettest du eine Seele, rettest du die Menschheit, so steht es in alten Schriften. Erst war ich gern allein mit meinen Fotos, den Erinnerungen und den Briefen. Dann hat sich das geändert. Warum willst du sie? Warum eine Frau? Wäre ein Mann nicht besser? Wäre da nicht alles viel klarer, das mit der Beziehung zum Beispiel?
Michael geht wieder an einen Brief und liest ihn.
Ich hätte nicht gedacht, Michael, dass du ein solches Ekel bist. Glaubst du, du kannst dir einfach eine arme Seele kaufen? Du bist doch keiner von diesen Männern, die das ohne ein Gewissen tun. Kannst du denn nicht erkennen, welch verlogene Moral hinter deinem narzisstischen Vorhaben steckt? Was glaubst du denn, was passiert, wenn du die Frau wieder wegschickst, weil du merkst, es gibt zu viele Differenzen und weil du ihr dann plötzlich nicht mehr die Hälfte deines Hauses zu ihrer eigenen Heimat machen möchtest? Ich sage dir, was passiert. Du vernichtest die Arme ein zweites Mal, endgültig. Die Entehrte wird nochmals entehrt und kann dann überhaupt nicht mehr zurückfinden.
Michael wirft den Brief wütend weg.
Also bitte, was soll das? Ich bin doch kein solches Schwein, dass ich eine Frau aus dem Katalog bestellt. Ich werde es dir beweisen, das schwöre ich. Wir haben einen Monat Zeit, hat die Frau vom Amt gesagt. Da kann sie mir viel von ihrem Land erzählen. Es interessiert mich echt. Dann kann sie mir einen Tanz aus ihrem Land zeigen und ich einen aus meinem. Wir freuen uns, dass es uns gut geht. Zu essen haben wir alles. Fisch, Fleisch, Reis, Kartoffeln und Gemüse. Ich habe auch Kichererbsen gekauft und natürlich Tee. Natürlich, dann kann sie mir auch sagen, wie das so mit der Liebe in ihrem Land ist. Klar, so ganz theoretisch. Schläft man gleich miteinander oder küsst man sich erst?
Ist das dein wahres Ich?
Quatsch, im Gegenteil. Wir sitzen am Kamin, Muhira. Und ich kann dir, wenn du willst, deine Haare kämmen oder dir die Füße einölen. Nur Wärme soll in deiner Seele leben.
Und der Altersunterschied?
Ja und? Was willst du eigentlich? In die Hölle fahren? Ich will den Beweis antreten, selbst wenn ich unrealistisch bin und mich lächerlich mache mit meiner Illusion.
Michael hängt den Brief zurück und geht ans Fenster. Dann schaltet er das Radio ein. Gleichzeitig schwimmen draußen wie in einem Aquarium viele bunte Fische vorüber. Aus dem Radio.
Die Artenvielfalt ist der Reichtum der Natur. Sie dient dem Erhalt der Menschheit. Wäre es nicht so, wäre eine Verarmung durch die Inzucht des Gleichartigen die Folge.
Dann hört man einen Teekessel pfeifen. Michael schaltet das Radio aus und geht in die Küche. Es wird dunkel. Zweite Szene. Die Uhr zeigt Dienstag, 14 Uhr. Es ist halb dunkel. Dann wird es heller. Michael zeigt uns nur seinen Rücken. Im hinteren Teil steht ein Mann mit einem Koffer. Er hat nur einen Arm. Aus der Ecke stellt sich Walküre wieder neben Michael. Sie zieht ein Schwert und stellt es auf den Boden. Aisha, die mit Muhir gekommen ist, stellt sich ebenso neben Muhir. Sie trägt einen schillernden Handschuh. Walküre hebt das Schwert. Aisha tut so, als werfe sie etwas auf Walküre, die lässt das Schwert fallen und ruft: Guter Trick! Dann hebt sie das Schwert wieder auf und wirft einen Blitz auf Aisha, die so tut, als hätte sie sich die Hand verbrannt und ruft ebenso: Guter Trick! Danach gehen beide Frauen in eine Ecke und beobachten die Szene. Michael?
Man hat mir eine Frau zugesagt.
Tut mir leid. Ich soll hier bleiben. Bei Herrn Michael.
Muhir holt etwas aus seiner Tasche.
Eine Süßigkeit aus meiner Heimat.
Michael nimmt das Geschenk und legt es auf den Tisch.
Danke. Was ist das mit deinem Arm?
Er liegt in meiner Heimat.
Oh, tut mir leid. Wo genau ist das, deine Heimat?
Bagdad.
Kann es sein, dass man dich verwechselt hat? Hier auf dem Papier steht doch alles genau.
Alles verschwommen.
Michael nimmt das Papier wieder weg.
Zu blöd, alles verschwommen. Wenn das Boot nicht anlegen kann, wirft der Kapitän die Post einfach ins Wasser. Wie heißt du eigentlich?
Muhir.
Gibt es noch jemanden, der so heißt?
Ich weiß nicht.
Du kannst deine Sachen nach oben tragen. Auf der Tür steht dein Name. Allerdings ist er aus Versehen mit einem A hinten geschrieben. Du kannst doch lesen.
Danke, ich kann lesen.
Muhir geht nach oben. Aisha folgt ihm. Walküre schaut skeptisch. Man hört nur noch seine Schritte. Nach einer Weile kommt er wieder.
Ich habe Tee gekocht und Plätzchen besorgt.
Danke, sehr freundlich.
Muhir nimmt sich ein Plätzchen, das ihm aber aus der Hand fällt.
Er macht nichts. Es gibt einen Staubsauger. Dieses Haus hat alles. Geschirrspüler, Mikrowelle, nur keinen Fernseher. Und kein Internet. Was bedeutet dein Name?
Er bedeutet so viel wie der Held aus dem dunklen Vogelsee.
Aha. Bevor ich vergesse, es gibt natürlich ein Telefon. Ganz so abgelegen ist das Haus nun nicht.
Und was bedeutet dein Name?
Er bedeutet der, der den Drachen getötet hat. Das Böse, verstehst du?
Dann sind wir ja beide Helden.
Muhir schüttelt ihm freudig die Hand.
Wir wollen mal nicht übertreiben. Hast du Familie?
Nicht mehr. Sind alle tot.
Wie das?
Eine Bombe auf dem Marktplatz.
Muhir zeigt ihm ein Foto. Walküre und Aisha, die beiden Geistwesen, stehen hinter den beiden und schauen auch auf die Fotos.
Meine zwei Jungs und meine Frau.
Ja, und dort liegt auch dein Arm?
Nein, ich war in meinem Haus. Es ist von einer Rakete getroffen worden. Es knallte und der Arm flog aus dem Fenster. Alles kaputt, ich habe alles verloren.
Ach Mann, das tut mir leid. Du bist doch Moslem?
Das fragen die Christen immer als erstes. Ich weiß, wo meine Heimat liegt. Dort.
man hört den Wind.
Mach dir nichts draus, der Wind pfeift manchmal heftig um das Haus, sodass man meint, es würde spuken. Hast du Angst?
Ja, vor dem Brummen von Flugzeugen.
Keine Sorge, hierher kommen keine Flieger. Hier gibt's auch keine Bären und keine Wölfe. Nur ab und zu schleicht ein Elch ums Haus. Was hast du übrigens beruflich gemacht?
Ich habe Theaterwissenschaft studiert und als Regisseur gearbeitet. Manchmal auch als Schauspieler. Dann musste ich fliehen. Man hat meine Stücke nicht sehen wollen.
Ich war Fotograf für die schönen Sachen des Lebens. Landschaften und Körper und so.
Man hat mich ins Gefängnis geworfen, aber ich konnte fliehen.
Glaubst du, wie Alabaster?
Was?
Die Körper.
Interessant. Was ist passiert?
Gute Frage an einen einsamen Wolf. Ich wollte einfach nicht mehr fotografieren. Willst du einen Cognac?
Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol.
Michael schenkt sich ein Glas ein.
Ach ja, natürlich. Mein ganzes Leben steckt hier in meiner Kamera.
Er springt auf und gebärdet sich wie ein Entertainer.
Wo willst du hin? Du kannst ja was raussuchen. Die ganze Welt ist hier. Willst du zu den Schaukelstühlen am Grand Canyon oder zu der netten Bedienung in dem Restaurant, das ganz aus Holzstämmen gebaut ist?
Er projiziert ein Bild an die Wand.
Durch diese Tür, da gehst du nach draußen und dann ereignet es sich. Überall nur blaue Luft, wohin du schaust. 1000 Meter Tiefe. Oder willst du nach Kyoto in einen Zen-Garten? Wenn du von hier aus weitergehst, kommst du an den Fluss. Dort gibt es unweit des Kirschblütenwegs unzählige Restaurants mit großen Terrassen und einem wunderbaren Essen. Ganz fantastisch. Erst nach links und dann immer geradeaus. Dort kommst du an den Bäumen entlang zum Pfad der Philosophen.
Er schaltet die Projektion wieder aus.
Das war meine Welt.
Und jetzt?
Jetzt? Jetzt fotografiere ich nicht mehr. Komm, wir gehen essen. Ich zeig dir das mit der Mikrowelle. Magst du Cannelloni?
Sie gehen in die Küche. Das Licht im Raum ändert sich. Die beiden Geister schauen sich skeptisch an. Dann setzen sie sich an den kleinen Tisch mit den Blumen und schenken sich etwas ein.
Aisha, soll ich dich unter den Tisch saufen?
Doch nicht etwa mit Tee aus dem Samovar. Das wäre ja eine richtige Meisterleistung.
Man hört wieder das Meer rauschen. Es wird langsam dunkel. Dritte Szene. Der Raum wird wieder hell. Michael liest in der Edda. Muhir wischt den Boden. Die Uhr zeigt Mittwoch 14 Uhr. Langes Schweigen. Die Geister sind draußen.
Sag, kennst du die Edda? Den archaischen Grund der Kultur in Litümir?
Ich weiß nicht viel darüber. Weißt du etwas über den Kern meiner Kultur?
Na, eigentlich nichts. Aber ich habe zuerst gefragt.
Stimmt.
Die Geister tragen draußen Lichtquellen hin und her.
Möchtest du über den kulturellen Hintergrund hier bei uns etwas erfahren?
Eigentlich mehr darüber, warum immer wieder das Starke das Schwache unterdrücken muss.
Na klar, weil von Natur aus das Starke immer stark sein muss. Es wird in dieser Jahreszeit übrigens nicht dunkel. Die Sonne wandert Tag und Nacht am Horizont entlang. Wie werden die Helden in deiner Kultur gerettet?
Was für eine Frage! Meinst du die Frauen und die Kinder? Denn die sind bei uns die eigentlichen Helden.
Bei uns rettet die Walküre die Helden. Die Männer, die Soldaten. Die Walküre kommt durch die Luft geflogen, packt sie und fliegt mit ihnen ins Jenseits.
Und die Heldinnen?
Wen meinst du?
Die Frauen.
Ach, sie kommen auch, was weiß ich.
Wird Walküre nicht dafür bestraft, weil sie sich gegen den Willen ihres zornigen Vaters stellt?
Ja, bei Wagner ja. Sie kann Siegmund, der seine Schwester Sieglinde geschwängert hat, nicht dabei helfen, den Vergewaltigern Hunding zu besiegen. Wotan, der im Kampf gegen Siegmund dem Bösewicht hilft, ist einfach mächtiger. Er tötet das Welsungenblut.
Ja, dieser Wotan ist schon ein übler Geselle. Sieglinde bringt Siegfried zur Welt und schon beginnt die Götterdämmerung. Und was ist der Preis dafür? Der Preis ist, die Inzestgeschichte der Kultur bleibt in der Familie und hält sie zusammen.
Die Emanzipation mancher Frauen weckt doch auch bei euch den Zorn der Mächtigen.
Auch bei uns gibt es mittelalterliche Gespenster. Auch bei uns sind es Männer, die alle Erinnerungen kontrollieren.
Und die Frauen?
Sie tun das in Geheimen.
Bei uns wird den Helden nach ihrem Tod in der Ruhmeshalle ein Thron bereitet.
Bei uns bekommt der Held wieder seine Familie. Darf ich dich etwas fragen?
Ja, leg los.
Du lebst hier allein. Hast du keine Familie, keine Kinder?
Meine Eltern sind schon lange tot. Ein Flugzeugunfall.
Oh, mein Beileid.
Ist schon okay.
Und warum lebst du hier allein?
Hier komme ich besser zurecht.
Macht das Sinn?
Klar, macht das Sinn.
Hast du Sehnsüchte?
Na, du stellst vielleicht Fragen. Ich bin hier und warte, bis Walküre kommt und mich holt.
Auf dein Podest nach Walhall.
Ach, was weiß ich.
Dort bist du dann ja wieder ganz allein.
Jedenfalls ruhig dort in Frieden.
Im Ruhm erstarrt, als wäre das Glück eingefroren.
Ja, so ähnlich. Und du?
Ich warte auf Faisha. Sie bringt mich zu meiner Familie zurück. Dann sehe ich meine Kinder wieder und auch meine Frau. Wir werden tanzen und singen.
An diesem dunklen Vogelsee?
Ja, an diesem dunklen Vogelsee. An seinem Ufer blüht Jasmin.
Was du nicht sagst. Ich gehe jetzt ins Bett.
Michael geht, während Muhir bleibt. Er setzt sich erschöpft auf den Boden und schläft ein. Das Licht wird sehr dunkel. Es beginnt heftig zu regnen. Ab und zu blitzt es. Aisha kommt und legt sich neben ihn, so als wolle sie ihn trösten. Doch Muhir schläft fest. Walküre schaut von hinten zu. Nach einer Weile beginnen die beiden Geister, sich gegenseitig Lichteffekte zuzuwerfen, so als wollten sie ihre Zauberkünste demonstrieren. Sie kichern dabei wie Kinder. Dann steigert sich die Szene mehr und mehr. Beide führen eine Art Tanz auf, musikalisch unterlegt mit Ausschnitten aus dem Walkürenritt und arabischer Musik während ihres Dialogs.
Hayadio! Ich bin Walküre. Ich trage die toten Helden nach der Schlacht durch die brennenden Lüfte. Bist du Weibstoll?
Hladihichi, ich bin Aisha Kandisha. Ich trage die toten Helden nach der Schlacht zum schwarzen Vogelsee. Bist du Mannstoll?
Rühr mich nicht an. Ich habe ein Feuerzeug. Mit dem kann ich dich in einen Feuerring einsperren.
Und ich habe einen Zauberstab. Mit dem kann ich dir Boxbeine machen. Dann kannst du nicht mehr fliegen.
In jeder Frau weckt die Walküre den Mann, auf dass sie ihn begehrt und all die anderen Frauen verjagt. Liebt die Frau eine andere Frau, so ist es auch so.
In jedem Mann weckt Aisha die Frau, auf dass er sie begehrt und alle Rivalinnen tötet. Liebt der Mann einen anderen Mann, so ist es auch so.
Der Mann vertreibt seine Rivalen durch die Wucht seines Schwerts.
Die Frau blendet ihre Rivalinnen durch ihre Schönheit.
Doch wir sind draußen vor. Ist das nicht prima?
Sie gehen ins Publikum. Draußen wird es dunkel, wieder hell und wieder dunkel.
Die Männer kommen nicht so gut davon wie die Frauen.
Frauen haben Kinder. Männer haben nur eine Identität.
Sie macht eine Faust und streckt den Daumen nach oben.
Mein Held ist von Natur aus Einzelkämpfer und das ist gut.
Meiner wird aus sozialen Gründen zu seinem Dasein gezwungen. Das ist nicht gut.
Diese Kluft, ach, belebt den ewigen Krieg.
Stimmt.
Sie stellen sich erst wie Kämpferinnen gegenüber, verändern dann aber ihre Position wieder zum friedlichen Gespräch.
Nur wird dieser Krieg nicht langsam zum Kotzen langweilig? Willst du aussteigen?
Wie aussteigen?
Beim Fischfang helfen oder ein Café eröffnen.
Oh, wenn ich schwanger wäre? Ja.
Warum bist du es nicht?
Das weißt du ganz genau, Aisha. Das ist das Schicksal, Aisha, unser Schicksal. Ach, unsere Seelen wurden versiegelt.
Warum das denn?
Ich glaube, das ist einfach so, weil sich keine Kultur selbst richtet.
Macht die Kultur die Menschen unveränderlich?
Ja, die Sturen bestimmt.
Aisha schaut Walküre intensiv an.
Hey, warum funkeln deine Augen so?
Wen nimmst du?
Dein Held ist blind.
Und meinen hat die Welt erschreckt. Beides schwer zu ändern.
Leg doch einfach mal deinen Panzer ab.
Nur, wenn du dich auch entkleidest. Wer weiß, was wir tun.
Beide bleiben aber dennoch doch in ihrem Kostüm und sausen kichernd auseinander.
Niemand weiß es.
Vierte Szene. Die Uhr zeigt Donnerstag 14 Uhr. Muhir legt eine neue Tischdecke auf. Nach einer Weile kommt Michael.
Du bist sehr ordentlich. Wo hast du das gelernt?
Vom Leben.
Gestern war Mitsommernacht. Die Nacht der Geister. Konntest du schlafen?
So, als wäre ich betäubt worden.
Ich hatte einen Traum. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen Traum. Ich habe mich mit zwei Frauen amüsiert. Ein Happening. Warum sagst du nichts?
Ich auch. Wie sahen deine Frauen in deinem Traum aus?
Mal wie Kriegerinnen und dann wieder wie Models.
Bei mir waren es zwei Blumenmädchen.
Glaub mir, das macht die Mitsommernacht. und das Blaulicht am Himmel.
Er geht ans Fenster.
Dort brennen noch die Feuer.
Hast du im Traum getanzt?
Nee, ich habe nur auf einer Couch gelegen, wie ein vollgefressener Römer. Überall Weintrauben und dann diese Frauen. Der Wahnsinn. Mach es mir, haben sie mir ins Ohr geflüstert. Mach mir einen kleinen Helden.
Und hast du?
Keine Ahnung. Ich bin plötzlich aufgewacht. Und du?
Ich glaube, ich habe ihnen ein Kind gemacht.
Beiden?
Ich weiß nicht. Ich habe getanzt. Wie ein Derwisch habe ich getanzt. Ich habe getanzt und ich habe getanzt und ich habe immer nur getanzt.
Er macht es vor.
Dann bin ich ohnmächtig geworden und zusammengebrochen.
Bisschen Cognac?
Ich möchte wirklich wissen, was passiert ist, dass du mit dem Fotografieren aufgehört hast.
Weißt du, ich war auf dem Höhepunkt meiner Karriere, ganz oben, weißt du, ganz oben. Danach wäre es nur noch bergab gegangen. Das hätte ich nicht ertragen. Man muss genau wissen, wann man aufhört.
Und dann bist du von dort oben in eine Kühltruhe gestiegen und hast dich einfrieren lassen.
Ja, so ungefähr.
Aber warum nur?
Michael geht wieder umher.
Als ich ganz oben war, habe ich einmal in einem Café in Wien gesessen. Lauter todessehnsüchtige Leute um mich herum, bis auf die Frau mir gegenüber. Eine wunderschöne Frau. Die schönste Frau der Welt. Ich saß da und habe nur ihre Augen gesehen und mir gewünscht, ich könne das ewig tun. Ich könne sie und mich in einem Bernstein einschließen und es würde sich ewig nichts ändern. Ewig dieses warme, hingebungsvolle Gefühl zu spüren.
Und dann?
Dann brach die Realität herein wie ein böser Sturm. Ihr Blick hat nichts bedeutet, er galt einem anderen, der wenig später kam und sie schwuppdiwupp mitnahm.
Und nach diesem Schwuppdiwupp hast du dein Leben beendet?
Ja, weil ich wusste, dass ich nie wieder eine solche Schönheit treffen würde. Ich hatte auch zum ersten Mal meine Kamera nicht dabei. Das war ein Wink des Schicksals, denke ich, mich von der Ablichtung der Welt zu verabschieden. Ich bin der leibhaftigen Schönheit begegnet. Das Bild ist nur in meinem Gedächtnis. Da gibt es keine Kopie. Kennst du das Gefühl, dass die ewige Produktion von Kopien dir plötzlich sinnlos erscheint?
Muir stellt sich zögernd an die Wand zwischen die Fenster, als wolle er nachdenken, antwortet dann aber anders.
Vor Kameras musste ich mich mehr und mehr hüten. Seit meine Familie tot ist, bin ich ständig auf der Flucht. Einmal haben mich irgendwelche Leute geschnappt. Ich glaube, sie haben mich verwechselt. Ich habe gedacht, die stellen mich gleich an die Rückwand eines LKWs und wollen mich erschießen. Einer der Leute richtet ein Gewehr auf mich und schaut mir in die Augen, Augen voller Hass. Es dauert alles eine Ewigkeit und ich spüre diese schreckliche Angst. Wenn es so ist, denke ich, dann soll es schnell gehen. Dann habe ich mich am Rand der Ladefläche festgehalten. Da kommen plötzlich Flugzeuge und mit einem Mal verschwinden alle. Ich stehe allein und halte mich an der Klappe fest. Doch da kippt die Klappe nach unten und es purzeln ganz viele Totenköpfe herunter.
Die Schilderung ereignet sich auch tatsächlich. Aus der Wand zwischen den Fenstern fallen Totenköpfe auf den Boden. Michael bricht zusammen. Nach einer Weile:
Was ist das denn? Es ist ja furchtbar. Sind wir hier in einer Horrorkammer?
Muhir hilft ihm hoch.
Ich räume alles wieder auf.
Wo kommen nur all die Totenköpfe her? Das ist eine echte Halluzination. Mir wird das zu viel.
Er geht hinaus. Muhir sinkt wieder zu Boden. Er nimmt einen Schädel in die Hand und betrachtet ihn.
Das wäre die richtige Situation, Muhir, für einen Monolog über den Zustand deines Gehirns, Muhir. Aus dem Himmel regnen Leben und Nichtleben wie Tränen herab, der Erlösung entgegen. Doch selbst wenn ich mir den heiligen Speer aus deiner Kultur, Michael, ausleihen könnte, ich hätte nicht die Kraft, ihn auf deine Wunden zu legen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Du darfst nicht glauben, dass ich mich nicht für deine Kultur interessiere. Ich habe den Parsival inszeniert. Auf meinen Arm war ein Adler tätowiert, ein für dich doch vertrautes Symbol. Doch jetzt kommt es mir vor, als hätte ich mich nur dafür hergegeben, um einen Zugang zu dieser Kultur zu bekommen. Vergeblich. Ich habe nicht damit gerechnet, wie das gespielte Mitleid nur Mitleidlosigkeit in der Welt fördert. Du redest von Toleranz, aber Respekt spüre ich nicht. Du siehst die Bilder von Katastrophen in der Welt, Bilder mit Toten, Bilder, die die Rettung eines Kindes aus den Trümmern zeigen. Und du sagst nur, alles ganz schlimm, ich spende etwas gut so. Dann nimmst du ein Schaumbad, trinkst einen Champagner und dein Herz bleibt regungslos, die Welt ist weit weg. Ich erfriere.
Er steht auf und geht. Walküre und Aisha kommen mit einem großen Tuch herein, das sie auf dem Boden ausbreiten. Dann schieben sie die Schädel auf das Tuch, wiegen das Tuch, klappen es zusammen und wiegen es hin und her. Sie singen dabei ein Lied.
In den Knochen leuchtet ein altes Licht. Aus der Tiefe der Erde. Drumherum aber ein neues.
Sie tragen das Tuch nach draußen. Dann kommen sie wieder und schauen sich lange an.
In dir lebt die verzweifelte Liebe zu einem altmodischen Seelenschmerz. Eine die Seele zerfressende Melancholie, die wagnerianische Depression. Kannst du das Leben genießen?
In dir lebt das Geheimnis des schwarzen Vogelsees. Auf seinem Grund liegen die Reste zahlreicher Erzählungen über Gilgamesch, den Helden, auf der Suche nach dem ewigen Leben. Kannst du das Leben genießen?
Wir haben den Krieg satt, dieses sinnlose Gemetzel um nichts und wieder nichts. Eigentlich haben wir auch unsere eigenen Tricks satt, uns immer mit neuen Waffen beeindrucken zu wollen.
Aussteigen aus den Wurzeln unserer Kultur?
Es ist nicht einfach, den mythologischen Hintergrund der Gedanken zu verlassen.
Du hast recht. In jeder Welt lauert einer darauf, uns zu Sklavinnen zu machen.
Plötzlich springen beide umher.
Wir könnten es mit dem absolut modernen probieren.
Wow, mit dem so richtig abgefahrenen. Im Rhythmus des schnellen Herzschlags?
Vorsicht! Die unermessliche Gier nach dem virtuellen Kick vergisst die menschliche Nähe. Die Gefahr ist groß. Die Sehnsucht wird nach der Sinnlosigkeit süchtig.
Die Sehnsucht nach dem ewigen Smalltalk.
Süchtig nach einem sinnlosen Gequatsche über Kosmetik.
Und Weichspüler.
Ich weiß, wo es kostenlos Prosecco gibt.
Auch Aperol Spritz?
Auch das.
Mit dem Zeug sollten wir einmal so richtig ausflippen.
Warum nicht? Wir sind schließlich weltoffen.
Sie singen einen Rocksong. Danach wird es ziemlich dunkel. Es blitzt und donnert. Michael rennt herein.
Mir schnell, wir müssen die Fensterläden schließen, ein Sturm kommt.
Beide gehen nach draußen, schließen die Fenster, kommen wieder und setzen sich. Nach einer Weile scheint es, als würden sie während des Sturms einschlafen und träumen. Draußen ziehen Menschen vorüber. Sie öffnen die Fensterläden und schauen herein.
Ich bin mit meinem Kind allein. Mein Kind hat Hunger. Bitte gebt mir etwas schnell, bevor es die Polizei sieht. Hier eine Kugelscheibe. 25 Cent, 25 Cent, zwei Kugelscheibe. Der Horizont brennt wieder hintereinander, wir sind auf der Flucht. Die Horden kommen von Osten und von Süden.
Die beiden Männer bleiben in ihrer Körperhaltung. Michael sagt im Schlaf:
Danke, danke, ich brauche keine Kugelschreiber.
Ich kann nicht mehr weinen.
Dann steigen ein Mädchen und ein Junge in den Raum. Der Junge hat eine Ziehharmonika und spielt eine Melodie. Das Mädchen ein Blasinstrument.
Verschwindet. Ich kann dieses Elend nicht mehr sehen.
Mohir auch immer noch im Schlaf.
Wie gut es mir geht. Andere fressen den Müll auf den Plätzen. Jede Nacht wühlen sie wie Straßenhunde in den Tonnen vor den Fastfood-Ketten. Was soll ich nur machen? Ich möchte meine Heimat nicht verlieren. Aber ich könnte dein Kurvenal werden, Michael.
Da löst sich die Szene wieder auf. Der Sturm legt sich. Es wird ganz dunkel. Die Geister kommen herein und setzen sich eng nebeneinander.
Wir müssen unsere mythologische Herkunft verlassen, mit dem Schiff woanders hinfliehen. Das sagt uns unser Herz.
Die Anker haben nur so dicke Ketten. Können wir sie sprengen?
Gemeinsam schaffen wir es. Wir schaffen es, aus unserer Natur auszusteigen. Wer sagt denn, dass wir immer nur die alte Kultur bewahren müssen, dass wir immer nur auf einen starren Horizont glotzen müssen?
Doch nein, was denn dann? Rosen züchten und Geschichten erzählen über das schöne Leben?
Zum Beispiel. Oder einen Gemüsegarten anlegen, wenn wir nicht mehr dienen müssen.
Dann aber nicht so wie die Amazonen.
Naja, nur ein wenig, aber ganz ohne Krieg eben.
Ob das geht?
Klar geht das.
Ach, ich weiß nicht, ob wir Weibs genug sind, um das zu schaffen.
Klar sind wir das. Wer sonst?
Fünfte Szene, Freitag, 14 Uhr. Die Männer sind weit auseinander und werden von zwei Lichtkegeln in den Spot gestellt.
Stell dir vor, Michael, du hättest in deinem Garten einen Granatapfelbaum. Stell dir vor, es käme jemand vorüber und würde sagen, was für ein kräftiger, prächtiger Baum. Was würdest du antworten?
Ich würde sagen, den habe ich über viele Jahre hinweg mit viel Liebe gepflanzt.
Wenn bei uns jemand sagen würde, was für ein prächtiger Baum, würde man sagen, hier, nimm ein paar Früchte mit auf den Weg.
Sie führen nun eine Art Selbstgespräch, das im Flüsterton fast eingespielt werden könnte.
Wie geht es euch in eurem neuen Land? Seid ihr auch gut behütet? Mein Leben ist schwer geworden auf einer Bühne, für die meine Erfahrung nicht ausreicht. Natürlich gibt es auch nette Leute hier. Sie sind bemüht, sich zugewandt zu zeigen, doch wenn es um echte Anteilnahme geht, schrecken sie zurück. Ihr Herz ist nicht auf solche Konsequenzen eingerichtet. Sollte man ihnen das vorwerfen? Herzlichkeit, was ist das? Ein von Angst umwuchertes Gefühl. Wenn es das ist, was bleibt als Antwort? Auch nur die Unterwerfung in einer Welt, die mit sich selbst allein sein möchte und nichts anderes erlaubt.
Die Aufnahme in einem fremden Land ist ökonomisch begrenzt und ist keine Angelegenheit einer Herzensbeziehung.
Du sagst, dass es ist ein eingekauftes Leid zum Zweck, den Reichtum eines Landes zu vermehren, ein Deal der Macht mit dem Elend.
Beide gehen noch weiter auseinander. Nun spricht jeder tatsächlich nur noch mit sich.
Auch ich habe ja nicht mit dem bitteren Kern meines Herzens gerechnet. Zu verwirrend das schlechte Gewissen, zu konträr die Gefühle, die ineinander fließen. Ein Netz hüllt mich ein. Ich gebe zu, meine Euphorie hat mir einen Streich gespielt. Ich brauche wieder mehr kühle Klarheit. Ich will meine innere Heimat nicht verlieren. So als würde ich die Urheberschaft über das Patent meines Denkens verlieren. Ich bin noch nicht so weit, aus voller Überzeugung sagen zu können, alle, die in den Wurzeln meiner Kultur teilhaben, können es frei tun, ohne Tantiemen zahlen zu müssen. Zu groß die Furcht, den Reichtum aufzugeben. Zu groß die Furcht vor einem Tausch.
Er wendet sich jetzt ganz ab. Muhir spricht auch zu sich.
Ich will meine Kultur nicht so einfach ins Meer werfen. Hier in diesem Land, auch wenn man mich zwingt. Ich bin als Flüchtling in der schwächeren Position. Das macht die Lage prekär. Also spiele ich dieses Scheißspiel mit. Kann ich mich weigern? Auf Dauer führt jede Anpassung zu einer schmerzhaften Spaltung der Seele.
Man sieht eine projizierte Szene mit randalierenden Menschen. Auch Muhir geht nun bedrohlich nahe an Michael heran.
Blutvergießen als einzige Lösung. Ich ersteche dich und du erstichst mich. Unser Blut fließt in die Erde. Aus der wachsen Bäume mit blutigen Früchten. Überall auf der Erde und immer wieder ist nur Krieg um uns und in uns.
Walküre und Aisha kommen schnell und trennen beide. Muhir wendet sich ab.
Ich habe diese grausamen, diese widerlichen Scheußlichkeiten erlebt. Hört die Qual nie auf. Geister meiner Kultur, könnt ihr mir beistehen, diese Bilder endlich auszulöschen? Wenn ihr es könnt, dann helft mir doch endlich! Oder seid ihr auch schon infiltriert von dem System des Menschen zu seiner Selbstachtung, zu Sklaven des Hasses machen muss? Vielleicht müsste ich noch weiter in den Osten fliehen, dorthin, wo andere Geister wohnen, vielleicht freundlicher bemüht, mir meinen Seelenfrieden zu geben. Oder sind Kulturgeister dort auch wieder nur für die eigenen Leute dazu bereit? Ich bin in einer Scheißsituation. Wo gibt es denn auf dieser Erde noch eine friedliche und humane Kultur? Wo gab es sie je? Ich hatte gehofft, du
weißt es, Michael!
Ich weiß es nicht. Wenn ich es nur wüsste, was ist diese Welt denn anders als ein wütendes Ungeheuer, das aus Einzelteilen besteht, die sich auch noch selbst genügen? Mein Selbst genügt sich auch und diese Gewohnheit will ich nicht mehr aufgeben.
Was willst du dann?
Ich will all das, von dem ich mich im Laufe meines Lebens mühsam getrennt habe, diese Beziehungen, diese Bindungen, ich will all das bloß nicht wiedersehen. Nichts soll sich wiederholen. Nichts.
Haha, dann willst du alleine sein in Valhall. Ganz allein auf einem Sockel ruhen in alle Ewigkeit. Ist das dein Paradies? Das heroische Glück, das sich selbst beglotzt.
Ich hätte jedenfalls riesige Angst davor, in deinem schwarzen Vogelsee zu steigen.
Schade, das aber trennt uns wirklich. Ich will auch nicht auf einem Sockel landen. Ich will zu meiner Familie. Meine Kultur ist eine Familie. Wann kommt das Schiff?
Dienstag.
Sechste Szene, Samstag, 14 Uhr. Beide Männer sitzen am Rand. Beide haben einen Kopfhörer und lesen. Walküre und Aisha schauen sich skeptisch an.
Wie ist das mit der Ehre?
Sag's mir.
Hier ist der Stolz und dort die Arroganz.
Hey, hey, meine Kultur hat viel hervorgebracht.
Klar, das Alphorn.
Unter anderem die Klangpracht generell.
Zaubert laute Klänge in den Raum. Aisha hält sich die Ohren zu.
Gänsehaut?
Aisha zaubert ihrerseits die Musik weg.
Die Gänsehaut reibt einem die Seele wund.
Katzenjammer windet einem die Seele aus wie einen nassen Lappen.
Sie zaubert die Musik weg. Beide laufen etwas umher.
Bist du schon einmal auf einem Kamel geritten?
In meinen Wäldern laufen diese wackeligen Gestalten nicht umher.
Aisha beginnt mit einem Bauchtanz.
Eben, eure Wälder sind langweilig.
Jedenfalls lebendiger als die Wüste.
Von wegen.
Sie legt sich auf den Boden und wälzt sich.
Der warme Sand im Licht des Mondes.
Walküre betrachtet sie eine Weile.
Kann man diese Hingebung lernen?
Nur wenn du ein Kamel reiten kannst.
Walküre zieht Aisha, die es geschehen lässt, mit Gewalt hoch und ganz nah an ihren Körper.
Und das? Kann man diese Glut lernen?
Nur wenn du einen Hengst reiten kannst.
Beide gehen lachend auseinander. Es wird schnell dunkel. Siebte Szene. Sonntag, 14 Uhr. Michael schaut aus dem Fenster. Plötzlich kommt aus der Küche großer Lärm. Muhir stürzt herein.
Michael! In der Küche steht ein großes Pferd mit Hörnern und frisst die Mortadella.
Ach, das kann nur unser Elch sein.
Beide gehen nach draußen.
Die Küchentür muss immer zu sein. Komm her und schieb. Ich von hier und du von da.
Der Typ ist ganz steif.
Klar ist er steif, er will ja auch nicht vertrieben werden.
Der Lärm geht weiter, weil Küre und Aisha steigen über die Fenster herein und machen den Vorgang nach. Dabei schubsen sie sich gegenseitig. Das Ganze nimmt an Aggression ab und wird immer zärtlicher, bis beide sich in eine Ecke verziehen. Michael und Muhir kommen herein.
Das hätten wir geschafft. Jetzt gibt es eben nur noch Käse. Um die kaputten Teller macht ihr keinen Kopf.
Hurra, wir haben den Elch verjagt.
Das ist gut so, denn hier in der Küche ist kein Platz für ihn. Komm, wir trinken einen Schnaps auf unseren Sieg.
Raus essen, kann er auch überleben. Ein Elch ist kein Kamel. Ein Kamel würde in Litomir vielleicht umkommen. Man müsste es wirklich in eine Küche stellen. Ich kehre die Scherben auf und auch die Kacke.
Woher? Komm schon. Ich möchte eine Motorradtour machen.
Muss ich?
Tut uns beiden vielleicht gut.
Sie gehen. Die Wolken ziehen ganz schnell vorüber. Wieder wird es draußen abwechselnd dunkel und hell.
Du da, ich dort. Brauchst du die Rüstung noch? Was trägst du darunter?
Es pfeift der Wind im Schattenrock. Und du?
Ich wickle mir Scheherazades 7 Schleier um den Hals. Es muss sich bald entscheiden. Tauschen wir die Kleider?
Ja, warum nicht? Ist für mich leichter. Das Puder aber auch, gleich hier.
So was macht man immer am besten am Brunnen hinter dem Hügel.
Gibt es denn dort einen?
Ich kann Brunnen riechen.
Wir können uns dort an den Rand auf die Steine setzen.
Genau.
Hand in Hand gehen sie nach draußen. Achte Szene, Dienstag, 14 Uhr. Helles Licht. Die beiden Männer stehen weit auseinander. Muhir hat sein Gepäck neben sich.
Eine Woche ist vorbei. Das Schiff kommt bald. Es gibt bei uns einen blöden Spruch. Ich weiß gar nicht, warum er mir gerade einfällt. Willst du ihn hören?
Wenn es dir Spaß macht.
Lieber Arm dran als Arm ab.
Michael will noch lachen, aber es bleibt ihm dann doch das Lachen im Hals stecken, als Muhir gar nicht reagiert und sagt,
war wer jetzt völlig daneben, aber trotzdem Kopf hoch.
Ich würde es anders sagen, auch mit Arm bist du arm dran.
Ach komm, machen wir es uns nicht allzu schwer. Gehen wir einfach auseinander. Wir hatten unsere Erfahrungen. Ich will sie nicht missen. Aber ich habe erkannt, dass das mit dem Einfühlungsvermögen schwierig ist. Jeder ist mit sich allein. Das ist so. Das haben mir die Tage schon deutlich gezeigt. Ich habe mich auch damit abgefunden. Ich danke dir für deine Hilfe und auch für deine Kochkünste. Du kannst übrigens wirklich gut kochen. Aber man kann sich nicht in die Seele eines Menschen hineinfühlen, so wie man auch nicht weiß, wie es einer Fledermaus geht.
Ja, ja, die berühmte Stunde der Konsequenz. Der Trieb ist immer auf der Suche nach der Vermehrung seines eigenen Vorteils. Wenn der Gaumen sich freut, ist der Mensch bei sich.
Beide gehen wie im Kampf frontal ganz nahe aneinander.
Was sagt die Konsequenz in deinen Augen? Halt mir deine Kultur vom Leib.
Michael wendet sich ab.
Ich fürchte, das ist die Wahrheit.
Der Kern der Toleranz, ein Hass.
Verteidigung.
Ich erlebe zum ersten Mal das Wesen eines anderen Landes.
Wie meinst du das?
Die Leute in den Galerien, in denen du ausgestellt hast, haben nur ihre eigenen Ebenbilder gekauft. Sie wollen sich zu Hause anbieten.
Und so machen das hier alle?
Dann bringt man es damit zu viel Reichtum.
Und als würde er vor einem Spiegel stehen.
Oh, oh, da ist schon wieder so ein lästiger Pickel. Ruf das Makellose.
Du bist ein guter Schauspieler. Nur die Welt ist eben so, wie sie ist. Sie will sich nicht ändern.
Ein tolles Gefühl für alle Gleichgesinnten. Sie können jetzt am Stammtisch eng zusammenrücken. Hurra, zack, 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 wir sind ein besonderes Pack.
Lass deine blöden Belehrungen und tu nicht so, als wäre deine Moral meinem persönlichen Glück überlegen. Glaub ja nicht, du stammst aus einer besseren Kultur, du arroganter Pinkel.
Da ist was dran. Der Unterschied ist nur, dass du dich in deinem Land den germanischen Autisten angeschlossen hast. die nur alle glücklich sind, wenn sie ihre eigenen Eier ausbrüten.
Na, die gibt's auch in deiner Kultur.
Ja, die gibt es auch. Deswegen musste ich ja weg. Nur im Gegensatz zu dir musste ich fliehen. Du musstest nur aussteigen.
Ist beides schlimm genug.
Nein, du bist ausgestiegen. Nicht, weil dich das Schicksal dazu gezwungen hat. Weil deine Privilegien das möglich gemacht haben. Ich wurde dazu gezwungen.
Du willst mir doch wohl nicht etwa vorwerfen, dass ich in Privilegien hineingeboren wurde.
Wenn ich ehrlich bin, nein.
Was dann?
Ich werfe dir vor, dass du nichts aus deinen Privilegien machst.
Und deshalb verachtest du mich?
Was weiß ich, du hast ein gutes Herz. Das spüre ich, es liegt nur tief in einem Brunnen. Warum nur musst du dich so einen Prototyp machen für ein grausames Heilsystem?
Verachtest du mich? Ja oder nein?
Ja, ich würde gerne aussteigen.
Dann tu's doch. Dort ist der Anlegesteg.
Du verstehst das nicht. Am liebsten möchte ich aus der menschlichen Natur aussteigen.
Und wohin denn? Willst du zum Tier werden?
Vielleicht zu einem Gegenstand, so zu einem Designertisch zum Beispiel. Da hätte ich es besser.
Oder vielleicht zu einer Designerbombe? So richtig griffig wie eine Colaflasche?
Vielleicht.
Fassen wir zusammen. Was sagst du mir? Du sagst, mein lieber Michael, sagst du, du beginnst so langsam an der interkulturellen Erkenntnis zu leiden, dass du im tiefsten deines Herzens nicht auf Dauer auf den eigenen Eiern hocken willst. Das schmerzt bekanntlich und dafür hasst du den Fremden. Dann willst du dich von diesem Zustand befreien, indem du stattdessen ihm in die Eier trittst. Perfekt.
Da ist was dran.
Der Michael, sagt Muhir, der Michael hasst den eigenartigen Reichtum des Orients, weil dieser Reichtum ihn in seinem Glanz blendet, weil er ihn und die religiösen Fundamente seiner Kultur bedroht und weil er glaubt, der Orient würde etwas von seiner Macht wegnehmen. Und weil das so ist, ruft Michael, geh doch zurück in dein Land, du Asylant, du passt nicht zu uns. Hau ab, du atmest uns nur die Luft weg.
Ja, Mann, nur so, weiter so.
Ich sage dir, Siegfrieds Schwert muss allen fremden Religionen Einhalt gebieten. Hier überall, wie einst vor Wien.
Na, endlich ist es gesagt. Die näheren Umstände kannst du dir sparen. Die kenne ich: Überfremdung, Unterdrückung der Frau, der Terror, die Scharia, die heimliche Umprogrammierung der Jugend und so weiter und so fort.
Und ich hätte es nicht besser sagen können.
Eine Seite Kolonialismus am laufenden Band. Die Ratten muss man allesamt in Ketten legen.
Michael geht auf die Metapher nicht ein, sondern will betont sachlich reagieren.
Es ist die Angst vor dem Verlust der Wahrheit, weiter nichts.
Ob du es glaubst oder nicht, diese Angst kann ich sogar verstehen. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass ich spüre, wie deine Haltung das Humane aus der Welt vertilgen will, so als wäre es ein Unkraut. Es geht mir darum, dass ich spüre, dass du nichts dagegen machen kannst, weil deine Seele sich nicht von ihrer Gier nach Beherrschung trennen kann und weil deine Seele nur aus Neid und Abgier zu dem geworden ist, was sie ist, zu einem Krüppel. Und jetzt kommt sie nicht einmal mit dem Einfachsten zurecht, einem anderen zu helfen, wieder den Weg in ein menschenwürdiges Dasein zurückzufinden.
Und was wird das jetzt? Köpfe waschen im Rundumschlag?
Dabei ist die Unfähigkeit zu echter Anteilnahme nicht einmal der wahre Grund. Der wahre Grund ist, dass du klammheimlich am Humanen zündelst, wie so mancher Geist deiner Kultur. Brannte Erde.
Ach, lass mich doch in Ruhe mit deiner moralischen Scheiße.
Du bist ein arrogantes, unbelehrbares Arschloch. Arschlöcher können aus der Geschichte nichts lernen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht.
Vielen herzlichen Dank für deine Analmoral. Ich habe nur einen Körper und auch nur eine Seele und die kann ich nicht gegen etwas anderes austauschen. Das ist nun mal unmöglich. Vielleicht hast du in deiner Kultur mehrere Körper und mehrere veränderbare Seelen. Es wäre ja beneidenswert, ein solches Wunderwerk besitze ich jedenfalls nicht.
Wir leben beide im Elend, doch das verbindet uns leider nicht. Du lebst in einem Luxuselend, willst das Elend loswerden, aber den Luxus behalten.
Du hörst von einem Thema zum anderen.
Ich glaube, ich hüpfe ganz und gar nicht. Es ist der Luxus, der deine Seele so starr macht.
Was ist am Luxus denn so verkehrt?
Nur nichts abgeben, nur nichts teilen sollen diese Asylanten doch alle verrecken. Dann gibt es weniger von ihnen.
Jetzt hör endlich auf. Ich habe ein Recht darauf, hier nichts zu verlieren, weil mir das hier alles gehört. Verstehst du? Mir gehört das alles, weil ich hier geboren wurde und weil ich mir alles erarbeitet habe.
Bestimmt nicht körperlich.
Dann eben durch seelische Knochenarbeit.
Besitzanhäufung durch seelische Knochenarbeit. Hilfe, er will meine Aktien schmitten.
Blödes Gequatsche. Ich will einfach nicht, dass hier eines Tages kein Platz mehr ist, weil ich aus allen Kontinenten Heerscharen von Ameisen komme.
Und wenn ich eine Frau gewesen wäre? Wenn ich deine liebe Muhira gewesen wäre?
Ich weiß, ich bin dir dafür sogar dankbar. Vielleicht wäre es ihr auch so ergangen wie dir.
Was soll's? Steh wieder auf wie ein Mann. Es gelingt einfach nicht, die Macht der Grausamkeit zu besiegen. Überall lauert ihre Fratze, überall gräbt sie eine Kluft.
Michael steht auf und stellt sich ans Fenster.
Du kennst dich gut aus mit Daumenschrauben, um andersdenkende Gehirne zu entlarven und sie in die Knie zu zwingen.
Ich gebe zu, ich sage das alles nicht unbedingt wohlwollend.
Wir müssen das jetzt beenden, sonst geht das ewig so weiter. Es war nett mit dir auf dem Motorrad und es gab komische Momente. Wenn ich daran denke, wie du versucht hast, den Elch anzuschieben. Also bei uns stimmt ganz einfach die Chemie nicht. Das kommt vor unter Menschen.
Ein nettes Schlusswort unter Zivilisierten. Ich kann das Fremde nicht riechen, also gehe ich ihm für immer aus dem Weg.
Kann tatsächlich sein, dass es am Geruch liegt, aber es ist eine chemische Realität, wie in der Tierwelt.
Schlimm ist für mich nur, dass du ständig sagst, dass nur ein Geruch überleben kann.
Was für eine Wendung, ein Ende mit Tiefgang.
Das Soziale, das Interkulturelle und so weiter und so fort sind nur perfide Illusion. Perfid, weil sich selbst mit ihr ein kleiner Vorteil für gewisse Zeit unter dem Deckmantel des Humanen verkaufen lässt.
Ehrlichkeit ist eben out.
Ich gehe jetzt mit erhobenem Haupt dort hinaus, weil ich stolz bin und wenn du so willst, auch stolz auf meinen Geruch. Und das hat nichts damit zu tun, dass du anders riechst. Ich bin nur traurig, weil ich sehe, wie sehr du eigentlich leidest in deinem Grab.
Er geht ganz nahe an ihn heran.
Eines ist gut an dir, Michael. Du tötest das Fremde nicht in der Welt. Noch tust du alles dafür, es nur in dir auszurotten. Ich sage dir, das lohnt sich, das eine. Und das andere nicht, es gibt Schöneres im Leben. Wenn ich das nicht weiß, wer soll es dann wissen?
Michael erschrickt etwas durch die Nähe und wehrt ab.
Ein kleiner Trost. Ich höre die Sätze eines Propheten.
Was nehme ich dir denn weg?
Dein Epos nimmt mir mein Epos weg. Darum ist es besser, getrennte Wege zu gehen. Wer weiß, was sonst passieren würde.
Beide schauen sich lange an.
Ja, kann sein. Dann mach's gut, Michael.
Mach's auch gut, Muir. Wir haben uns ordentlich gefetzt, wa? Bei dir ist der Stolz bedroht, bei mir die Ehre. Vielleicht löst sich dieses Problem eines Tages mal in Luft auf.
Wir drehen das Rad jetzt nicht wieder zurück. Ich mache mich wieder auf den Weg, wie Gilgamesch vor 6000 Jahren. Vielleicht habe ich diesmal Glück und finde den Ursprung des ewigen Lebens.
Michael ist verwirrt von dem Satz.
Ich möchte nur sagen, im Moment kann ich mich nicht anders entscheiden.
Schon gut.
Ich regle das mit der Behörde. Hier, nimm das Geld. Nimm es schon, du hast es verdient.
Muir steckt das Geld ein.
Der Kapitän besucht mich ab und zu, und wenn du Zeit hast...
Wir werden sehen, was das Leben so bringt. Ich gehe erst einmal zurück zu den anderen in meinen Container.
Ich glaube trotzdem, dass du es schaffst. Hier, nimm noch diese Kekse mit auf die Reise. Ich brauche vielleicht noch etwas mehr Zeit, bis ich mein Herz für dich öffnen kann. Ich merke, ich bin einfach noch nicht so weit.
Mein Gott, diese sich ewig selbst quälenden Nordlichter.
Woher geht's? Neunte Szene. Die Uhr ist aus dem Zimmer verschwunden. Valkyrie und Aisha schauen auf ihre iPhones.
Man trägt wieder blumige Stoffe.
Welches Stichwort?
Zeitgemäße Nostalgie, gepaart mit romantischer Melancholie.
Also ich bestelle mir den grünen Nagellack.
Starke Farbe. Und der Lippenstift?
Total kussecht.
Auch unter Wasser?
Heute bade ich nicht im Rhein. Zu viele Kutter unterwegs. Oh.
Aishas Handy klingelt.
Wieder ein Held gestorben. Er war Regisseur.
Valkyrie schaut auch neugierig auf Aishas Handy.
Hey, der gehört mir. Ach, ich schnapp ihn dir schon nicht weg. Ich will ihn ja nur mal sehen.
Und Aisha zeigt ihr kurz das Bild auf dem Handy.
Ach. Viel zu viele Haare auf der Brust.
Hast du was gegen Haare?
Nee, die verfangen sich immer in den Zähnen. Und er hat ja auch nur einen Arm.
Macht dir das was aus?
Er kann niemanden so richtig umarmen. Hey, was grinst du so? Nein, also da mache ich nicht mit.
Wäre aber doch eine gute Idee. Muir kommt nach Valhall und Michael zum Schwarzen Vogelsee.
Das kann ich nicht machen.
Dann bleibt alles beim Alten.
Ja, die Zeit ist noch nicht reif dafür.
Willst du ein Kaugummi?
Valkyrie schaut nur kurz auf die Packung.
Bombeergum ohne Zucker.
Wieder ist ein Handyton von Valkyrie diesmal zu hören.
Wie sieht dein Typ aus?
Blond und blauäugig.
Er ist nicht beschnitten.
Er ist von vorn bis hinten gepanzert.
Sieht das gut aus?
Ja, aber klar doch.
Weiß der Gepanzerte denn im Paradies, wie er es machen soll?
Er weiß es. Und deiner?
Und wie? Er hat viele Talente.
Ja, die hat er.
Und deiner? Weiß er es?
Ach, da mache ich mir keine Sorgen.
Sei ehrlich.
Er ist landfähig geworden.
Männer sind arme Helden.
Ja, Männer müssen immer kämpfen, wie kleine Teufel.
Das Licht wechselt.
Meinst du nicht, wir sollten uns nicht immer auf den Schlachthöfen aufhalten?
Nur noch einmal erfüllen wir unsere Pflicht.
Dann aber machen wir Urlaub. Erst mal bei mir und dann bei dir?
Egal.
Kannst du Couscous zubereiten?
Nein. Und du, Schweinebraten?
Nein.
Wollen wir es probieren?
Geht das auch mit Kalbfleisch?
Ach, geht schon auch. Schmeckt aber nicht so gut.
Wie wollen wir es machen?
Du lässt das mit der Hexerei.
Und du spuckst kein Feuer mehr.
Treffen wir uns in deinem Haus?
Abgemacht. Ich habe jede Menge Decken und ich kann dir eine kleine Ziege nachts an deine Füße legen.
Wie?
Als Wärmflasche.
Ist es so kalt bei euch?
Manchmal. Und bei dir?
Bei uns ist es oft sehr heiß.
Im Eis?
Niemand muss frieren. Wir haben Vulkane.
Wow.
Und Bären in der Wohnung.
Ehrlich?
Naja, keine echten. Welch aus Stoff. Aber sie können brummen.
Das ist der Unterschied zu meiner Welt.
Was?
Nichts.
Hm. Machen wir es?
Die Pflicht.
Stimmt.
Ich muss ihn zum dunklen Vogelsee bringen. Danach besuche ich dich.
Bekommt er da seinen Arm wieder?
Dafür haben wir unsere Spezialisten aus dem Osten.
Sonst hätte ich ihn ja mitnehmen können zu Alberichs Zwergen. Die sind sehr geschickte Handwerker.
Mach das bloß nicht, sonst bekommst du Ärger.
Ja, okay, okay.
Außerdem ist dein Held ja Gottlob ganz. Ja, das ist er.
Sie schauen sich an.
Mein Gott, wir Frauen, was haben wir nur für Konkurrenzängste?
Hm, vielleicht fängt so die Liebe an. Ach, ich zieh dann mal los.
Danach ist aber erst mal Schluss.
Ah, danach geht's los mit der großen Sause.
Ehrenwort?
Ehrenwort!
Hier nun ist dieses Experimentalstück zu Ende.
Ja.